Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Kadochwill.
Und produziert wird der Podcast nach wie vor von Pascal Riedel. Ihr werdet es vielleicht schon gehört haben, werte Hörerinnen und Hörer. Jan klingt anders als sonst.
Ja, Mann, ich habe ein neues Mikrofon. Hört man's? Hörst du's?
Ich höre es.
Ja.
Und zwar kurz zum Hintergrund. Uns haben einige kritische Stimmen erreicht, dass Jan und ich so unterschiedlich klingen würden im Podcast. Es waren jetzt nicht wahnsinnig viele. Ich weiß nicht, ob es vielen Leuten aufgefallen ist, aber die ein oder andere Nachricht gab's. Und dann standen wir vor der Überlegung, hole ich mir das Mikro, das Jan hat, oder holt Jan sich das Mikro, das ich habe? Und am Ende habe ich mich durchgesetzt. Und Jan hat vom Großkonzern ein neues Mikro bestellt und ist damit bisher, glaube ich, relativ glücklich.
Ja, die Krux ist so ein bisschen, dass ich glaube, man kennt meine Stimme im Grunde nur mit Kater oder Jetlag. Und auch diesmal habe ich eins von beiden, aber ich lasse einfach die Öffentlichkeit raten, was es ist. Aber eines Tages verspreche ich, werde ich in Topform auflaufen. Und das wird legendär. Aber noch nicht heute. Noch nicht heute. Wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer nicht verwöhnen. Du warst aber, du warst auch im Urlaub.
Genau, ich hab keinen Kater, das ist richtig. Nee, ich war auch im Urlaub. Wir haben vorhin schon gesprochen, wir haben so das Gefühl, jedes Mal, wenn wir aufnehmen, war einer von uns irgendwie im Urlaub. Allerdings, wir nehmen ja auch nur monatlich auf. Und wir haben ja auch im Sommer aufgenommen. Das ist ja so ein bisschen Urlaubszeit. Wie dem auch sei, ich war eine Woche auf Mallorca, quasi den Sommer ausklingen lassen. Ich war nicht am Ballermann. Genau. Ich wusste schon, dass sowas kommt. Ich wollte dem vorgreifen, hat nicht ganz geklappt. Sondern wir haben quasi Ausflüge gemacht und die Insel ein bisschen angeguckt. Mallorca wissen viele nicht, ja auch abseits vom Ballermann einfach sehr, sehr schön. Und das Ende vom Urlaub war dann, dass wir aus 25 Grad und Sonne in Palma losgeflogen sind. Und bei 12 Grad und Regen in Hamburg gelandet sind und dann wirklich wussten, okay, jetzt ist Herbst.
Vor allem, du hast ja auch diese Winde und Überschwemmungen und Fluten, die es da oben bei euch in der Ecke gab. Du hingst da irgendwo in so einer Hängematte, ne? Hast dir so einen Kölsch bestellt, irgendwo am Ballermann, und hast dir hier das schlechte Wetter angeschaut.
Wie gesagt, ich war nicht am Ballermann, Jan.
Sagen Sie bitte
für den restlichen Podcast präziser zu hören. Nee, aber genau, also von dem Wahnsinnsunwetter hier oben im Norden habe ich tatsächlich nichts mitbekommen, beziehungsweise nichts mitbekommen. Also dieses Sturmtief hing ja komplett über Europa. Mhm. Auf Mallorca war es auch eineinhalb Tage super windig, also so, dass man sich gesagt hat, gut, das ist jetzt vielleicht für eine Wanderung zu irgendeiner Bucht und da dann zwei Stunden am Strand liegen, nicht ganz optimal.
Oh.
War schlimm für mich persönlich. Aber hat halt nicht geregnet und nix. Von daher war halt windig zwei Tage lang und dann war auch wieder gut. Und dann habe ich Bilder von hier aus dem Norden bekommen, von bekannten Verwandten, und dann dachte ich, oh, das war ja eine
gute. Aber du hast ja Dachgeschosswohnung, also war dem Trockenen.
Genau, ich war relativ safe in der Dachgeschosswohnung, das stimmt. Wenn das Wasser so hoch steigt, dann gibt's, glaube ich, grundsätzlich ein paar Probleme weltweit.
Wunderbar. Na, dann haben wir das Wetter durch. Da können wir mit dem Inhalten anfangen.
Wollte ich gerade sagen, genau. Also, ich war im Urlaub, Jan ist verkatert oder im Urlaub oder beides. Könnt ihr drüber debattieren, was los ist. Und Jan hat ein neues Mikro. Wir haben übrigens ja auch eine Page, auf der man uns finanziell unterstützen kann, nämlich auf steady.de/konterpass. Und nur damit ihr einmal wisst, wofür die wahnsinnig vielen Gelder, die wir da monatlich überwiesen bekommen, draufgehen, vor allem für solche Sachen. Also Jan musste sein neues Mikro nicht aus eigener Tasche bezahlen, sondern das konnten wir dann quasi aus der Portokasse machen.
Ist aber vergoldet, ne?
Wir haben...
Das Mikro ist vergoldet. Hat ein vergoldetes, genau. Mikro, so einen richtigen Grill vorne.
Okay, und heute im Programm haben wir für euch wie immer eine relativ umfangreiche News-Sektion. Da ist diesmal tatsächlich auch ein sehr, sehr ernstes Thema dabei. Dann geht's mehr oder weniger ernst weiter mit unserem ersten Hauptthema. Das haben wir Meckereien genannt, beziehungsweise Motzereien, beziehungsweise konstruktives Feedback, je nachdem, wie man das Ganze auslegen möchte. Also wir werden heute ein bisschen motzig sprechen, ein paar Dinge an, die uns nicht so sehr passen im deutschen Floorball. Und als zweites Thema zum Abschluss wird's nochmal ein bisschen witzig. Das Thema heißt Trivia von Jan. Jan hat so die letzten Wochen über die ein oder andere Entdeckung gemacht im deutschen Floorball, die wir einfach humoristisch ansprechen möchten. Viel Spaß! Okay, und wir starten in unsere heutige News-Sektion mit ein paar Korrekturen, die wir aus der letzten Folge noch nachschieben müssen. Und zwar, alles nur kleinere Geschichten, aber wir haben bei der letzten Folge erzählt, dass der neue U19-Nationaltrainer der Herren, Tommy Rastas, Cheftrainer bei Ere Vikingit ist. Genauso wie es auch auf der Homepage von floorball.de platziert wurde. Dann wurden wir bei Instagram von Floorball-Versteher angeschrieben und der hat uns gesagt, der ist da gar nicht mehr Trainer, sondern ist jetzt Headcoach bei Vantaa, die, glaube ich, dritte finnische Liga spielen. Und dann hat sich unser werter Sportdirektor in Person von Atte Ronkainen geäußert und hat gesagt, doch, der ist noch Cheftrainer von Ere Vikingit. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, was es ist. Ich habe versucht, auf beide Websites zu gehen. Die sind überraschenderweise auf Finnisch gewesen. Und dann habe ich beschlossen, dass ich die beiden Seiten jetzt nicht durch einen Google-Übersetzer jage. Und unsere werten Hörer und Hörerinnen müssen sich dann selber überlegen, ob sie dem Floorball-Versteher glauben oder Atte Ronkainen persönlich. Tommy Rastas ist vermutlich Cheftrainer bei einem dieser beiden Vereine. Wir wissen nicht genau, bei welchem.
Oder bei beiden.
Oder bei beiden, auch das ist möglich. Dann hatte ich noch angesprochen, dass Mikaela Strnadova Neuzugang bei den Dragons Bonn ist, bei der Damenmannschaft. Was allerdings scheinbar Quatsch gewesen ist, die ist nämlich schon seit 2022 im Verein. Die neue Tschechin im Verein ist Theresie Sisulkova. Also auch da bitte einmal sorry, haben wir dann hiermit verbessert. Und der größte Fauxpas ist uns passiert, Jan, als wir mal wieder über den Champions Cup abgelabert haben und selbstbewusst davon gesprochen haben, dass es dann ja wieder ein Final Four Turnier gibt, wie die letzten Jahre und so weiter und so fort und wir noch nicht wissen, wo und wann das stattfindet. Tada! Es gibt gar kein Final Four Turnier mehr, sondern ähnlich wie im Viertelfinale haben sie es jetzt auch so organisiert, dass auch das Halbfinale in solchen selbstorganisierten Hin- und Rückspielen ausgetragen wird. Wer sich genau angucken möchte, wann die Spiele sind, ich zähle jetzt nicht alles auf. Die Damenvertretung spielt so um und bei 1. Novemberhälfte und die Herrenvertretung spielt in der 2. Novemberhälfte, beziehungsweise ich glaube ein Spiel ist noch Anfang Dezember. Den genauen Spielplan gibt es unter der offiziellen Seite von Floorball Champions Cup, floorballchampionscup.sport. Also Jan, es gibt gar kein Final Four Turnier mehr, guck an.
Ja, also uns war der Champions Cup ja grundsätzlich recht unsympathisch, der ist mir jetzt noch unsympathischer als davor. Aber vielleicht kann das jemand irgendwann mal aufdröseln, was da genau hinter der Strategie steckt. Ich glaube, so ein Final Four Turnier ist einfach für die Vermarktung der Sportart ein extrem praktisches Konzept. Und dieses Strecken und Dehnen dieser Vorrunden, ich weiß, es wirkt so irgendwie charmant, weil man sich da annähert an das, was man von anderen Sportarten kennt. Aber ich glaube, es würde der Sportart oder zumindest dem Wettbewerb viel besser tun. Man würde da eher noch so einen Unterbau schaffen für die kleineren Länder. Die werden dann irgendwann rausgesiebt und dann steigen dann die größeren Nationen rein. Am Ende hat man dann Final Four und ist, um so eine deutsche Fachhändlerfloskel zu nutzen, es wird eine runde Sache. Aber ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, mal gucken, wie Viech dahin vegetieren wird.
Ja, also mich hat tatsächlich überrascht, dass es auch im Halbfinale jetzt mit Hin- und Rückspiel ist. Gleichzeitig, ich meine jetzt so ein bisschen besser zu verstehen, warum sie das Ganze machen, weil der Champions Cup ja auch ein Stück weit immer dafür kritisiert wurde, dass den teilnehmenden Vereinen super hohe Kosten entstanden sind, weil die ganzen Schweizer Vereine, meistens war da ja in Schweden oder irgendwo im Norden, und die ganzen Schweizer Vereine und tschechischen Vereine, die mussten ja dann eben mal kurz für ein Wochenende hoch nach Schweden da spielen und zurückreisen, da entstehen ja schon Kosten. Und es war halt immer so, dass die Vereine selber, glaube ich, relativ wenig vom Champions Cup hatten, abgesehen davon, wenn sie ihn halt mal gewonnen haben, weil es immer ein gewisses Preisgeld gab. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt ein Ansatz ist, diese finanzielle Problematik für die Vereine auszugleichen. Also, dass sie halt sagen, so, jeder hat jetzt zwar immer noch eine Auswärtsreise im Viertelfinale und eine Auswärtsreise im Halbfinale, wenn man drin bleibt, aber man hat eben auch ein Heimspiel, kann über das Heimspiel Einnahmen generieren und macht damit so ein bisschen, kann, also je nachdem, wie es läuft, kann man vielleicht sogar einen Plus machen oder die Ausgaben zumindest so ein bisschen ausgleichen. Ich könnte mir vorstellen, dass das der finanzielle Anreiz ist. Ich stimme dir aber komplett zu, dass es für die Vermarktung mit einem Final Four Turnier cooler wäre. Mhm. Aber vielleicht ist das so ein bisschen der Ursprungsgedanke.
Ich glaube, reisen müssen sie jetzt trotzdem, fahren halt wahrscheinlich noch am selben Abend zurück, vielleicht auch nicht, dann müssen sie sowieso übernachten. Jetzt haben wir auch dieses Jahr eben dieses Dilemma, dass sich halt Schweden und Finnland gegenseitig rausbowlen und du dann halt vielleicht nicht die Finalveranstaltung hast, die dir eigentlich gut täte. Aber ey, Mal gucken. Mhm.
Ja, wie gesagt, vielleicht steht ein bisschen die Nachhaltigkeit im Vordergrund und dass sie halt sagen, gut, so können sich die Vereine vielleicht besser leisten und wir machen das jetzt erst ein paar Jahre so, statt alle zwei Jahre neu über das Format nachzudenken. Aber mal schauen. Als zweites News-Thema, wir haben wieder ein IFF-Wochenende hinter uns und da gab es tatsächlich eine ganze Menge Länderspiele. Zum einen haben sowohl die deutschen U19-Damen als auch die deutschen U19-Herren in Dänemark gegen die jeweilige dänische Vertretung gespielt. Dabei haben die U19-Damen alle drei Spiele gewonnen. Das erste 6-2, das zweite 12-4, sehr deutlich, und das dritte knapp mit 3-2. Und die deutschen U19-Herren haben das erste Spiel gewonnen mit 4-2 und das zweite und das dritte verloren, nämlich mit 3-7 und mit 3-9. Jan, Analyse.
Oh Gott. Also ich habe versucht, so ein bisschen mehr da einzutauchen, weil ich hatte tatsächlich zu der Zeit nicht die Gelegenheit, die Spiele zu gucken, weil ich irgendwie auf Reisen war. Und da hat mir wieder so im Nachhinein so ein bisschen Material und Futter gefehlt, um das Ganze nachzulesen und dann auch mal ein bisschen tiefgründiger einzutauchen. Ich find's super, dass die Damen gegen Dänemark so klar spielen. Die Däninnen hatten eigentlich immer so ein bisschen Probleme mit Nachwuchsmannschaft. Die haben sich, glaube ich, vor einigen Jahren waren die auch komplett abgemeldet von allen internationalen Wettbewerben. Insofern brauchen die wahrscheinlich auch so ein bisschen Anlaufzeit. Bei den U19-Herren würde man sich natürlich eher wünschen, dass das ausgeglichen ist, weil das sind ja zwei Länder, die sich versuchen, ungefähr gleich zu entwickeln. Ja, man kann immer nicht so richtig reinversetzen, ob da vielleicht auch mal viel experimentiert wird, ob da vielleicht auch mal Spieler ausprobiert werden. Ist ja noch so eine Vorbereitungszeit. Insofern wäre ich da vorsichtig, da jetzt irgendwie zu viel hineinzuinterpretieren.
Ich kann inhaltlich auch relativ wenig dazu sagen, ich habe die Spiele nicht gesehen. Ich finde es nur bemerkenswert, wie die dänische U19 irgendwie fast immer gegen die deutsche U19 gewinnt. Also das sind auch wirklich häufiger mal Spiele mehr oder weniger auf Augenhöhe, aber am Ende steht dann doch irgendwie Dänemark meistens als Sieger da. Ich glaube, also 80% der U19-Vergleiche zwischen den beiden Ländern in den letzten irgendwie so 6-7 Jahren oder so hat Dänemark gewonnen, würde ich jetzt einfach mal über einen Daumen schätzen. Obwohl man ja immer sagt, dass man Floorball-technisch Dänemark vielleicht sogar überholt hat oder zumindest auf Augenhöhe ist. Ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Habe jetzt auch gehört, dass wohl sowohl beim 3-7 als auch beim 3-9, also beim zweiten und dritten Spiel, man einfach wieder gnadenlos ausgekontert wurde, obwohl man gar nicht so schlecht gespielt hat. Aber wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Das ist nur, was ich so vernommen habe. Und dann hat am gleichen Ende auch wieder stattgefunden der Six NFC der Damen. Für alle, die nicht wissen, was der Six NFC ist, das ist im Prinzip das Vorbereitungsturnier, was immer vor einer Weltmeisterschaft stattfindet. Für die Following Six Nationen, kann man vielleicht sagen. Also die Floorball Nationen, die normalerweise auf den Plätzen 5 bis 10 landen bei Weltmeisterschaften. Abseits von den Top 4. Und das sind eben Deutschland, Norwegen, Polen, Lettland, die Slowakei und Dänemark. Das sind dann immer ein ziemlich sportliches Programm, also sportlich nicht nur im Sinne davon, dass es Sport ist, sondern auch, weil es sehr, sehr viele Spiele sind in kurzer Zeit. Ich glaube, es waren 2 Spiele am Freitag, 2 am Samstag und ein letztes am Sonntag. Dafür in verkürzter Form, sind immer nur 3x15 Minuten. Und Deutschland hat gespielt 2-8 gegen Norwegen, 6-7 gegen Polen, dann 2-2, also nach regulärer Spielzeit gegen Lettland, aber dann im Penalty-Schießen verloren, 1-6 gegen die Slowakei und zum Abschluss 2-1 gegen Dänemark gewonnen. Damit ist man im Gesamtturnier Fünfter geworden.
Ja, wer da richtig effizient unterwegs waren, waren die Polinnen. Die haben, glaube ich, nur 2 Spiele gespielt und waren Vierter, weil die sind danach nämlich, haben sich zurückgezogen vom Turnier, weil sie irgendeine Grippewelle erwischt hat. Und dann waren sie raus. So kann man natürlich auch Veranstaltungen bestreiten. Was die deutsche Mannschaft angeht, ich glaube, die Ergebnisse sind alles andere als schlecht. Polen und die Lettinnen sind ja im Grunde direkte Konkurrenz. Und auch wenn es da jetzt zweimal knapp nicht geklappt hat, das ist jetzt, ich glaube, nicht so problematisch. Bei den Slowakinnen sieht man natürlich, dass die jetzt tatsächlich irgendwann davongezogen sind. Und es ist wahrscheinlich ein ähnliches Schicksal wie bei den Herren. Zumindest in der Breite der Qualität, was die Nationalmannschaften angeht. Mal schauen, ob man die dann vielleicht irgendwann mal wieder einholt.
Mhm. Ja, genau. Also ich habe das Gefühl jetzt nach dem Turnier, dass die Slowakei und Norwegen den anderen vier Nationen aus dem Six NFC ein bisschen davongezogen sind. Also die scheinen so ein bisschen Richtung Platz 5, Platz 6 zu gehen. Die hatten sehr, sehr deutliche Ergebnisse gegen alle, außer dass sie sich eben gegenseitig einmal die Punkte weggenommen haben. Ich habe schon so ein paar Stimmen gehört von wegen, ja, wie soll das denn jetzt überhaupt bei der WM laufen, wenn Deutschland beim Six NFC nur Fünfter wird und so weiter. Da würde ich jetzt mal sagen, jein. Der Six NFC ist, was die Platzierung bei einer WM angeht, finde ich immer nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Weil man immer dran denken muss, was die WM eben für einen Modus hat. Und im Prinzip geht es ja einfach nur darum, du wirst, wenn du aus den unteren Gruppen kommst, also aus den CD-Gruppen, geht es darum, Erster oder Zweiter zu werden. Und dann spielst du eben dieses falsche Achtelfinale gegen die Vertretung aus den A- und B-Gruppen. Und wenn du das gewinnst, bist du im Viertelfinale und bist automatisch Top 8. Und dann ist es schon mal eine okaye Leistung. Oder du verlierst eben dieses eine Spiel. Dann bist du nicht in den Top 8, sondern spielst um Platz 9 bis 12. Dann ist es wahrscheinlich automatisch eine mehr oder weniger bescheidene WM, die man sich nicht so nicht vorgestellt hat. Neunter ist vielleicht noch okay und alles darunter ist dann wirklich jenseits von der Zielsetzung. Deshalb, ich finde das immer total schwer, Voraussagen zu machen, wie eine WM am Ende läuft, weil, wie gesagt, es steht und fällt eben mit diesem einen Spiel. Und ich glaube, Deutschland hat auf jeden Fall gezeigt, dass sie eine Menge von den Teams hier schlagen können in einem Spiel und eventuell, je nachdem, wie die an dem Tag so drauf sind, vielleicht auch mal Norwegen oder die Slowakei schlagen kann. Das heißt, auch nach dem Six NFC würde ich immer noch behaupten, dass zwischen Platz 5 und 10 wahrscheinlich alles möglich ist. Und so richtig konkrete Voraussagen für die WM kann man daraus, finde ich, nicht ableiten. Weil, wie gesagt, an diesem einen Spiel hängt einfach zu viel dran. Dann gehen wir über zu einer Silly-Season-Meldung, zu einem Transfer. Bisschen ungewöhnlicher Zeitpunkt, um über einen Transfer zu sprechen. Ist auch kein Transfer für diese Saison, sondern für die nächste Saison. Also im Sommer 2024 wechselt Rasmus Enström von Falun in Schweden in die Schweiz zu Alligator Malanz. Würde ich gerne ein bisschen länger drüber sprechen, weil ich finde, dass das Thema fast gar nicht so sehr diskutiert wurde in der Szene, wie es dessen vielleicht würdig wäre. Man muss einfach mal sagen, dass Rasmus Enström einer der besten Floorballer aller Zeiten ist. Punkt. So, ich weiß, der Mann ist mittlerweile 33 Jahre alt. Ich glaube, er wird nächsten Monat auch 34. Für alle, die nicht so ganz wissen, wer ist und was er ist Rechtsausleger. Hat ganz, ganz lange Center bzw. Flügel gespielt bei Falun und war auch ganz lange Kapitän. Ist dann irgendwann umfunktioniert worden zum Verteidiger und hat meines Wissens nach auch die Kapitänsbinde mittlerweile abgegeben. Ist aber, wenn man sich seine Auszeichnungen anguckt, wirklich nicht von schlechten Eltern. Also ist zweimal Weltfloorballer geworden, 2013 und 2015. Hat sieben schwedische Meistertitel geholt mit Falun und sechs Weltmeisterschaften gespielt, bei denen er viermal Gold und zweimal Silber geholt hat. Also mir ist klar, dass der so ein bisschen in die Jahre gekommen ist und mittlerweile wahrscheinlich im Herbst seiner Karriere angekommen. Aber wie gesagt, dass einer der besten Floorballer aller Zeiten einfach mal kurz nochmal in die Schweiz wechselt für ein Abenteuer, finde ich schon ganz spannend. Und die Wahl des Vereins finde ich auch spannend, weil Falun eben absoluter Spitzenverein in Schweden. Und Malanz war mal Spitzenverein in der Schweiz und ist mittlerweile nicht mehr ganz auf dem Niveau unterwegs. Also haben, glaube ich, letzte Saison die Playouts um einen Punkt verpasst, um 2 Punkte oder sowas in der Richtung in der Schweiz und sind auf Platz 8 eingelaufen. Sind diese Saison ein bisschen besser unterwegs, aber bin ich gespannt, was da dann nächstes Jahr gehen sollte mit Enström in südlichen Gefilden.
Also es ist ja nicht so ganz unüblich, dass sich gerade vielleicht so ein bisschen die schwächeren Teams in der Schweiz ab und zu mal so diese größeren Stars schnappen. Wahrscheinlich, weil irgendein extremer Leistungsdruck besteht. Aber zumindest passiert das ja relativ oft. Ich glaube zuletzt mit unserem Liebling Alex Ruth. Aber Enström ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, seine Hochzeit war von allerspätestens Beginn mit der WM 2012, glaube ich, bis halt 2015. Und da war er wirklich von einem anderen Stern. Also wir packen in die Shownotes ein Video, da sind jetzt gar nicht mal so die allerbesten Tore drauf. Aber wer so einmal Enström kompakt verstehen will, der schaut sich einfach Tor 2 an, wo er fünf Wechje-Spieler austanzt und ziemlich lässig einnetzt. Er hat ja so ein bisschen Fluch und Segen war für ihn, dass er mit Galante Karlström immer gespielt hat. Irgendwann dann auch nicht mehr, dann wurden sie zerrissen, weil hat die Mannschaft dann vielleicht auch nochmal stärker gemacht, wenn du zwei solche Kaliber hast. Aber Galante Karlström, der hat sich dann immer feiern lassen, weil er vorne gewartet hat und Enström hat ihn bedient und er hat halt jeden reingemacht. Dabei war Enström ein unfassbarer Knipser. Also die Tore, die er eingelegt hat in diesen Jahren, das waren unglaublich lässige Heber und Unterdruck und Rückhand, Vorhand, kannst du machen, was er will. Und ich habe seitdem, glaube ich, nie mehr einen Spieler gesehen, der es schafft, in der vermeintlich stärksten Liga der Welt so oft Spieler der Reihe nach tatsächlich stehen zu lassen, um sich da halt frei zu spielen und irgendwelche Aktionen zum Erfolg zu bringen. Also Enström war wirklich zu seiner Hochzeit absolut, absolut sensationell. Und dass er jetzt mit 33 Jahren wechselt, ja, wahrscheinlich besser später als nie. Da kriegt er wahrscheinlich noch ein bisschen Kleingeld mit. Und ja, kannst du eigentlich nachvollziehen. Warum eigentlich nicht?
Ja, genau. Ich habe auch noch so ein paar Videoclips von ihm vor Augen, wo er irgendwie, keine Ahnung, so linke Halbposition fängt er eben mal so ein Dribbling an und hat irgendwie drei Gegenspieler um sich rum und verliert viermal gefühlt den Ball, aber hat ihn dann irgendwie am Ende doch noch. Und so aus einer völlig abstrusen Lage, wo er eigentlich schon am Boden liegt, haut er den dann doch noch rein und so. Das war schon abgefahren, als der so richtig gut drauf war.
Das Verrückte bei Enström war, er war halt auf jeder Position herausragend. Deshalb spielt er jetzt auch Verteidigung. Und er war der Spieler, den du in die Mitte des Feldes packst. Und egal, in welche Position er vorrücken oder zurückrücken muss, du bist froh, dass er dort ist. Also er konnte die Pässe hinten sofort ablesen und einfach an vier Leuten vorbeispazieren, um Ball abzulegen und Tor. Oder er konnte auch letztendlich als Spitze einfach bedient werden und er lupft den Ball einfach nur mit einem lässigen Heber in den Winkel, egal gegen welchen Torwart rein. Also das war im Grunde ein Alleskönner. Also ein richtiges Schweizer Taschenmesser, egal wo du ihn hinpackst, der schneidet.
Also, wie gesagt, kleines Video von ihm ist in den Shownotes, guckt es euch gerne an. Und damit kommen wir von einem Thema, wo man sehr, sehr gut und lange drüber sprechen kann und drüber schwärmen kann, zu einem ziemlich schwierigen Thema. Die meisten dürften es mitbekommen haben. Hat ziemlich Wellen geschlagen. Vor, ich glaube, 3 Wochen ungefähr, vor 4 Wochen, wurde ein Artikel veröffentlicht auf cut.ch, also kath.ch. Mit der Überschrift Manipulation und Massagen, Jugendarbeiter darf vorerst nicht mehr als Unihockeytrainer tätig sein. Und Unterüberschrift, Frauen aus der Schweiz und Deutschland werfen einem katholischen Jugendarbeiter und Unihockeytrainer Machtmissbrauch vor. Es geht um Massagen, Hammambesuche und fragwürdige BH-Regeln. Frauen aus der Jugendarbeit und eine Sportlerin erstatteten Anzeige. Nun darf er 2 Jahre keine Frauen mehr trainieren. Das Ding hat ziemlich Wellen geschlagen. Es gibt auch nicht nur den Artikel von cut.ch, es gab, ich glaube, einen Tag oder zwei später dann auch einen Artikel auf blick.ch, ist eine der größten Zeitungen in der Schweiz. Wurde dann auch aufgegriffen von Swiss Unihockey und von Floorball Deutschland. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum nie namentlich die Person genannt wird, um die es hier geht. Es ist allerdings auffällig, dass es an keiner Stelle passiert. Wie gesagt, ich weiß nicht ganz warum, ich bin kein studierter Jurist, ich weiß nicht, ob dann irgendwelche Dinge mit Rufmord oder sowas in der Richtung anfangen, dass allerdings jemand für den Floorball-Betrieb gesperrt werden kann, ohne überhaupt jemals irgendwie öffentlich den Namen zu nennen, finde ich ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Von daher, wie hast du das Thema mitbekommen, Jan, und erzähl mal.
Ja, also das ist, glaube ich, wir haben ja überhaupt darüber diskutiert, ob wir das jetzt generell anfassen, weil es einfach eine gewisse Sensibilität hat. Und ich treibe oft so ein bisschen die Vorgabe voran, dass wenn man jetzt inhaltlich irgendwie nichts Sinnvolles beitragen kann, dann darf man auch mal die Klappe halten und muss sich nicht zu allem äußern. Und ich glaube, gerade weil es einfach inhaltlich nicht aufgegriffen werden kann, weil der Personenname meines Erachtens nach deshalb nicht genannt werden kann, weil es keine Person öffentlichen Interesses ist und es ist ja keine strafrechtliche Verurteilung erfolgt oder was ähnliches und insofern geht man damit, glaube ich, deutlich sensibler um und deshalb tue ich mir da auch schwer, das jetzt inhaltlich anzupacken. Ich glaube, worüber man schon reden kann, ist, wie damit der deutsche Floorball-Verband umgegangen ist. Es gab ja auch eine öffentliche Erklärung, wo man sich entschuldigt hat dafür, dass man eben in der Vergangenheit auf entsprechende Hinweise nicht so eingegangen ist, wie man es hätte tun sollen. Ich weiß, du fandst ja die Veröffentlichung ja relativ souverän und gut aufgesetzt. Ich muss sagen, ich fand es auch interessant, dass man sich auf die Art und Weise rechtfertigt und entschuldigt, wie man es getan hat, weil theoretisch tut man das ja für Leute, die mittlerweile längst nicht mehr im Einsatz sind. Das ist ja, ich glaube, mindestens 2-3 Jahre, wenn nicht länger, bereits her. Und man erklärt auch, dass man konkrete Maßnahmen treffen wird, um eben nach der anstehenden WM noch einmal auf dieses Thema und auf die Betroffenen einzugehen. Dass man jetzt die WM noch abwartet, ich glaube, solange man das jetzt tatsächlich mit den betroffenen Personen abgesprochen hat, glaube ich, ist das auch in Ordnung. Und insofern, ja, ist ein schwieriges Thema. Ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass man sich in einen solchen solchen Ausmaß damit auseinandersetzen muss. Und bis jetzt wirkte es auf mich auch relativ souverän.
Ja, finde ich auch. Du hast es schon angesprochen. Ich finde tatsächlich, also als das Ganze rausgekommen ist und man sich relativ schnell einigermaßen sicher sein konnte, um wen es hier geht, habe ich mich schon gefragt, wie Floorball Deutschland, vor allem der Verband, damit umgehen wird, weil ich finde, es hätte auch durchaus die Möglichkeit gegeben, dass das Thema einfach totgeschwiegen wird und nicht angesprochen wird, weil der Vorstand, der jetzt in der Verantwortung ist, erst seit relativ kurzem an der Macht ist, wenn man das sagen möchte, also seit 2021. Und wenn es um die Person geht, um die wir alle denken, um die es geht, nur eine relativ geringe Überschneidung gab. Von daher war ich mir nicht sicher, ob überhaupt ein Statement kommen würde. Und ich dachte, wenn ein Statement kommt, dann wird das vielleicht so in Richtung, ich nenne das mal Corporate Apology gehen. Also was man jetzt irgendwie häufiger sieht, gerade auf Social Media und so, wenn irgendwie was schief läuft und sich dann irgendwie eine große Firma oder ein großer Verband dazu äußert, dann steht da meistens drin, ja, wir entschuldigen uns bei allen Personen, die zu Schaden gekommen sind und werden uns bessern und bla bla bla. Und das ist dann so total weich und man kann sich nicht an irgendwas festhalten oder so. Was ich tatsächlich bei dem Statement von Floorball Deutschland cool finde, ist erstens, dass sie die Verantwortung übernehmen, obwohl sie nur im weitesten Sinne in die Verantwortung genommen werden müssen können als Person, meiner Ansicht nach, weil, wie gesagt, die Vorstandsmitglieder jetzt waren die längste Zeit nicht Vorstandsmitglieder, als es passiert ist. Und es werden eben auch konkrete Maßnahmen angesprochen, wie sie das Problem angehen wollen und wie sie dafür sorgen wollen, dass in Zukunft solche Dinge nicht mehr passieren. Und klar, da kann man jetzt sagen, ankündigen kann man erstmal viel und was dabei am Ende rauskommt, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber wie gesagt, ich finde sehr, sehr positiv, dass konkrete Maßnahmen angesprochen werden. Und dann besteht eben die Option, dass man in einem halben Jahr oder so vielleicht mal nachfragt beim Dachverband oder bei irgendwelchen Personen, von denen man weiß, dass sie damit im Zusammenhang stehen. Und dass man einfach mal fragt, was ist denn konkret passiert? Und dann lässt sich eben relativ schnell rausfinden, ob das hier auch nur so eine Corporate Apology war im Sinne von, naja, wirklich was passiert ist eigentlich nicht. Oder ob eben tatsächlich Maßnahmen ergriffen worden sind. Und das ist was anderes, wie wenn man einfach so schreibt, ja, wir werden uns zukünftig bessern und anders verhalten und so. Das fand ich sehr positiv.
Ja, es schafft natürlich eine Selbstverpflichtung, der dann halt jeder nochmal nachforschen kann, wenn es dann soweit ist, oder um nochmal herauszufinden, was ist denn eigentlich passiert. Es lässt natürlich eine Frage noch ein bisschen offen, und zwar, welche Konsequenzen hat das ja theoretisch für diejenigen, die es damals sehr euphemistisch gesagt verschlafen haben. Aber gut, wir sind natürlich in einem Amateursport unterwegs, wo vielleicht die Strukturen dann auch nicht so stabil sind, dass man in solchen Sachen irgendwie so koordiniert sich dazu positioniert, gerade bei so einem schweren Thema. Aber wie gesagt, das ist eben das, was ich am Anfang meinte. Also ich weiß einfach inhaltlich zu wenig, wie, wann, was kommuniziert wurde, und deshalb ist es schwer, da jetzt irgendwas zu kritisieren oder irgendwelche strengen Positionen einzunehmen.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, gerade in diesem Artikel werden ja auch, da geht es ja nicht nur um Floorball, sondern auch um dessen Tätigkeit als Jugendarbeiter, wo es ja scheinbar ähnliche Vorfälle gegeben hat. Und das wird halt eben alles so ein bisschen vermengt. Allerdings muss man auch sagen, im Buschfunk von Floorball Deutschland war ja seit Jahren zu hören, dass es da eine gewisse Person gab, wo es zu gewissen Vorfällen gekommen ist, sag ich jetzt mal. Ob die jetzt mehr oder weniger dramatisch gewesen sind, weiß ich nicht, sei dahingestellt. Aber dass tatsächlich so gar nicht jemals irgendwas öffentlich passiert ist bis jetzt, wo es wirklich Jahre später ist, das finde ich schon ein Stück weit erstaunlich, muss ich sagen. Also dass es dann tatsächlich erst so eine unabhängige Recherche von zwei Journalistinnen braucht, die dann irgendwann darauf aufmerksam werden. Und dass es nie vorher irgendwie Konsequenzen gab oder thematisiert wurde, finde ich schon bemerkenswert. Und damit kommen wir von einem ziemlich schwierigen Thema wieder zu einem wahrscheinlich durchweg positiven Thema, zumindest nach allem, was ich so gehört habe. Es gibt die erste, Fragezeichen, mehrteilige Floorball-Doku in Deutschland. Und zwar haben die Berlin Rockets in Hauptproduktion von Felix Klein, glaube ich, eine Doku veröffentlicht. auf YouTube, frei einsehbar für alle. Das Ding hat 6 Teile und ist ein ziemliches Brett geworden. Ich glaube, die ersten 4 Folgen sind so 20 bis 30 Minuten lang. Dann gibt's eine sehr kurze 5. Folge mit, ich glaube, 7, 8, 9 Minuten oder sowas in der Richtung. Und dann gibt's als krönenden Abschluss nochmal eine Folge in Spielfilmlänge mit fast 90 Minuten. Ich bin von dieser Substanz tatsächlich ein Stück weit erschlagen worden, als ich das gesehen habe. Und habe mich bisher noch gar nicht rangetraut, muss ich sagen. Was ich gehört habe, war allerdings durchweg positiv. Und ich glaube, du bist ja ein bisschen näher dran, Jan. Deshalb erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
Ein Epos ist entstanden. Ich glaube, Felix hat in George Lucas Manier vorgearbeitet. Der holt auch noch ein paar Episoden davor rein und haut dann noch ein paar danach. Ich kann kurz erzählen, wie es zu der Geschichte kam. Ich hatte, glaube ich, vor 2 Jahren zum ersten Mal zu Felix gemeint, dass es eigentlich schade ist, dass es mit Sicherheit irgendwo schöne Geschichten vergraben sind in den letzten knapp 30 Jahren Berliner Floorball oder Rockets Floorball, BAT Berlin Floorball, und dass es vielleicht eine ganz gute Idee wäre, da über eine Doku nachzudenken, auch hinsichtlich dessen, dass es absehbar war, dass wir eine relativ gute Bundesligamannschaft haben werden und dass man da so eine Produktion machen könnte, wo man die Bundesligamannschaft begleitet eine Saison lang und das dann halt mit so einem zweiten Erzählstrang verflechtet, wo es darum geht, was im Grunde die Geschichte des Vereins ausmacht. Und Felix ist so ein Trüffelschwein und der hat wirklich so tief gegraben und hat wirklich historisches Gold rausgesucht. Also das sind Aufnahmen und Bilder. Ich weiß gar nicht, wie er da rangekommen ist. Ich weiß, er hat VHS-Kassetten digitalisiert und hat wirklich Sachen gesucht, wo eigentlich, das müsste schon längst irgendwie verstaubt und korrodiert sein, dass man das eigentlich gar nicht mehr verwerten kann. Und hat daraus sehr, sehr viel Material, ich glaube, es war irgendwie 15 Terabyte oder also totaler Wahnsinn. Und dann änderte sich die Idee so ein bisschen, dass man dann darauf hingearbeitet hat, dass daraus halt ein Mehrteiler wird, der eigentlich wirklich chronologisch abläuft. Also dass man sich so die erste Entstehungszeit des Vereins anschaut, dass man dann rübergeht in die weiteren Jahre, als der Verein dann irgendwie sich weiterentwickelt hat und ein bisschen professioneller wurde, bis hin dann zum letzten Jahr. Ich glaube, insgesamt ist es eine schöne historische Dokumentation, die, glaube ich, auch jetzt nicht nur Berliner Floorball abbildet, sondern auch die Historie des deutschen Floorballs, also die ersten Meisterschaften und wie Vereine damals entstanden und wie so die Bedingungen damals waren. Das ist auf jeden Fall nicht nur, glaube ich, für Floorball-Feinschmecker ganz spannend, aber es hat natürlich auch Herausforderungen gehabt. Also was wir gemerkt haben, relativ schnell, oder kann Felix mehr erzählen, ich hatte tatsächlich nur am Anfang was damit zu tun und habe mich darum gekümmert, dass ein bisschen Kleingeld reinkommt, um das Ganze zu finanzieren, und der Rest war dann tatsächlich Felix und sein Team. Aber was wir dann irgendwann auch gemerkt haben, ist, dass also so eine Mannschaft eine Saison hinweg zu begleiten, ist halt unfassbar schwierig und unfassbar anstrengend. Und du musst dir dann halt einfach wegen den Ressourcen, kannst jetzt nicht jedes Mal ein Kamerateam dabei haben, weil die Zeit hat halt niemand. Das heißt, du musst dir ein paar Spiele auspicken, und wenn es jetzt irgendwie 4, 5, maximal 6 Termine sind, davon dann 3 Spiele vielleicht nicht so dolle, dann bleiben dir 3 übrig. Dann musst du auch im richtigen Augenblick immer an der richtigen Stelle sein. Und ich glaube, das war dann nochmal eine Herausforderung. Ich glaube, das hätten wir gewusst, wie aufwendig der Part wird, hätten wir, glaube ich, das Format auch nochmal überdacht. Aber insgesamt ist es eigentlich schön, dass das entstanden ist, das, was daraus entstanden ist. Es ist so ein kleines Denkmal für die den Verein irgendwann mal ins Leben gerufen haben und die ihn dann tatsächlich bis zum heutigen Tag begleitet haben.
Also ein Denkmal für dich.
Nee, weil ich hatte, glaube ich, mit der Gründung relativ wenig zu tun.
Okay, ich hab die Zeitlinie des Berliner Floorballs nicht so ganz im Kopf. Daran sieht man ja auch, dass ich die Doku noch nicht geguckt habe. Also das muss ich dann, wie gesagt, irgendwann noch nachholen.
Ja, das kannst du machen. ja, das sind so wirklich Persönlichkeiten, die zum Beispiel als die Generation jetzt, die am Ruder ist, hat natürlich keine Ahnung, dass es die mal gegeben hat und unter welchen Bedingungen die den Verein irgendwann mal aufbauen mussten. Ne? Also kuriose Sachen. Es gab ja Jahre, wir haben hier Bundesliga gespielt und es wurde halt in einer kleinen Halle trainiert und dann, ja gut, ist halt Dritter geworden. Aber solche Einblicke hat es dann gegeben, und wie gesagt, das Material ist auch ganz, ganz, ganz spannend. Also wer an einem verregneten Sonntag nicht viel zu tun hat, der wird, glaube ich, da einigermaßen gut unterhalten sein.
Okay, ich freue mich drauf. Herbst steht ja vor der Tür oder ist schon angekommen. Bin gespannt. Und dann als letzten kleinen Unterabschnitt unserer News-Sektion haben wir heute die Kategorie WhatsApp-Bundesliga. Und zwar wollten wir nicht wieder so ausführlich über die Bundesliga-Saison sprechen, die läuft jetzt gerade vor sich hin, die Teams battlen sich so ein bisschen darum, wer jetzt in die Playoffs kommt oder auch nicht in die Playoffs kommt, versuchen sich eine gute Ausgangslage zu schaffen, müssen wir, glaube ich, nicht alles haar und klein analysieren, aber so ein paar springende Punkte wollen wir doch mal ansprechen. Wir fangen mit den Herren an und haben festgestellt, dass Olli Wiegmann einfach eine absolute Maschine ist und mit eigenen Händen die Chemnitz Richtung obere Playoff-Plätze schleift.
Das kann er tatsächlich sehr gut. Was ich angemerkt hatte, als wir davor darüber gesprochen hatten, er ist nur an Chemnitz gescheitert, an Schriesheim gescheitert. Und das zu einer Zeit, wo Schriesheim eigentlich so richtig dahin gebröselt ist, nachdem Alex Burmeister ausgefallen ist. Das heißt, wer wissen will, wie man Olli Wiegmann aus dem Rennen nimmt, der ruft einfach in Schriesheim an. Und wir hatten ja vor der Saison so eine kleine Wette gemacht und du hast ja angekündigt, dass Janne Makkonen wieder Topscorer wird. Und ich habe dich vor, glaube ich, 3 oder 4 Spieltagen, habe ich dir an einem Dienstag eine Nachricht geschickt, habe gesagt, ich habe
eine kryptische WhatsApp-Nachricht
und mir gesagt, du, ich habe schlechte Nachrichten für dich, ich sag nur Ryder Cup. Und du hast tatsächlich über Tage hinweg mich mit verschiedenen Rateversuchen getriggert. Weil, ja, also ich weiß jetzt, Ryder Cup ist in Rom, aber was das jetzt mit der Bundesliga am Wochenende zu tun hat, habe ich keine Ahnung. Und der Hintergrund war, dass Janne Makkonen sich ein Jahr zuvor Tickets für den Ryder Cup geholt hat und tatsächlich das Doppelspiel Wochenende gegen Schriesheim und Chemnitz ausgefallen war und natürlich dadurch auch auf Punkte verzichten musste, die extrem wichtig natürlich für deine Wette sind.
Das ist richtig, ich habe trotzdem weiterhin vollstes Vertrauen. Also ich muss gerne auf jeden Fall nochmal eine böse Nachricht schreiben, wie er seine Prioritäten setzt. Aber er ist ja immer noch Dritter in der Scorerliste mit 21 Punkten bei 6 Spielen. Olli Wiegmann führt mit 23 Punkten aus 8 Spielen. Also Janne muss einfach wieder weiterspielen und dann wird das schon. Ich möchte aber nochmal erwähnen, dass das nicht einfach nur ein Ratespiel von mir war. Ich glaube, wäre das so ein Sherlock-Holmes-Film gewesen oder so, hätte man das Ermitteln genannt. Also ich habe wirklich nach und nach rausgefunden, worauf du dich da genau bezogen hast. Ja, also kann man schon auch mal positiv erwähnen, dass ich selber drauf gekommen bin, was du mit der simplen Nachricht Ryder Cup eigentlich am Ende gemeint hast.
Und überhaupt lohnt es sich, sich mal die Tabelle anzusehen, weil wir haben jetzt einen Doppelspieltag vor der Tür, weil wir nehmen am Freitag auf, aber das hat es jetzt lange nicht gegeben, dass nach dem 8. Spieltag den 2. Hamburg vom 10. Wernigerode tatsächlich nur 6 Punkte trennen. Das heißt, nach diesem Spieltag kann alles komplett anders sein. Wir haben MFBC Leipzig auf Platz 8. Ich glaube, das hätte jetzt vor der Saison auch niemand gedacht, dass es zu dieser Phase soweit ist. Aber eigentlich zählen die Punkte gerade jetzt genauso viel wie wenig. Und es kann von Spiel zu Spiel sich einmal alles durchwürfeln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass es in den letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahren irgendwann mal so spannend war. Auf Platz 1 tatsächlich Weißenfels, Platz 3 Bonn. Hätte ich, ist ein spontaner Aufschwung. Wir haben vorhin immer darüber gesprochen, dass Dresden, was für eine Saison sie spielen. Und auch ich selbst würde jetzt behaupten, die haben eigentlich dort angeschlossen, wo sie angefangen haben. Und trotzdem jetzt plötzlich wiederum Platz 7. Also ich glaube, hier braucht es 1, 2 Wochen und die ganze Tabelle steht wiederum Kopf. Also viel raten kann man jetzt auch nicht.
Ja, und vor allem, es ist ja nicht mehr so, als hätten wir gerade erst 2 Spieltage gespielt oder so. Ne? Also mittlerweile, wie gesagt, sind 8 Spiele absolviert. Das ist halt mal eben mehr als ein Drittel der Saison durch. Von daher, so ganz unrepräsentativ ist das auch nicht mehr. Und früher oder später sollten so Vereine wie Holzbüttgen und Leipzig dann vielleicht auch noch anfangen, Punkte zu sammeln, wenn sie oben mitmischen wollen und nicht direkt als erstes gegen Weißenfels oder so ran wollen in den Playoffs. Aber vielleicht wollen sie das ja auch. Das weiß man ja im Voraus nicht. Und dann würden wir übergehen zur ersten Bundesliga der Damen. Da, finde ich, ist ein ganz spannendes Thema, dass Weißenfels offensichtlich wieder extrem stark unterwegs ist. Die waren ja auch bei den Damen Serienmeister und haben sich meistens mit MFBC Grimma um die Schale, in Anführungszeichen ist es ja nicht im Floorball, um die Trophäen gestritten. Und seit Corona sind die Titel ja alle über Dümmten oder Hamburg gegangen. Also die Füchse zweimal deutscher Meister, einmal Pokalsieger geworden und die Hamburgerinnen auch einmal den Pokal geholt. Weißenfels jetzt momentan mit sechs Spielen aus sechs Siegen, ne? Merkst du selbst? Sechs Siegen aus sechs Spielen. Also die scheinen wieder gut unterwegs zu sein. Da bin ich auf den Rest der Saison gespannt und ob sie das halten können. Dann die zweite Geschichte haben wir, glaube ich, bei unserer letzten Folge schon thematisiert oder vor allem ich hatte das thematisiert. Aus meiner Sicht gibt es einen sehr, sehr klaren Cut in der Damen-Bundesliga zwischen den Top-4-Teams, wie sie jetzt in der Tabelle stehen. Also Weißenfels, Hamburg, Dümpten und Leipzig-Grimma zwischen den Bottom-4-Teams. Bonn, Floorball Berlin United, Bremen und Erlensee. Da ist es tatsächlich immer noch so, dass die obere Tabellenhälfte ungeschlagen ist gegen die untere Tabellenhälfte. Und ich wollte es schon beim letzten Mal machen. Mittlerweile würde ich tatsächlich offiziell darauf wetten, dass die untere Tabellenhälfte in der Saison, ich sag mal, vielleicht gewinnen sie zwei Spiele gegen die obere Hälfte. Ich glaube, Bonn hat eine Überraschung in sich drin und ich könnte mir vorstellen, dass es dann noch eine weitere Überraschung gibt, weil irgendwie eins der Top-4-Teams ersatzgeschwächt ist oder sowas in der Richtung. Aber ich glaube, insgesamt wird für die unteren vier Teams relativ wenig zu holen sein gegen die oberen dieser Saison.
Eigentlich legt ja die aktuelle Tabelle oder zumindest die sportliche Aufteilung in dieser ersten Damen-Bundesliga auch ganz gut für so eine Diskussion vor, glaube ich, Ende der Saison. Könnte man sich ja mal überlegen, ob das nicht eine Voraussetzung ist, mal über so eine Master-Round nachzudenken. Die hat es ja damals bei den Herren gegeben. Da ging es darum, dass die Top-Mannschaften, so dieser erste größere Block, also ich glaube, damals waren es die ersten fünf oder die ersten sechs, dass die dann nach der Hin- und Rückrunde nochmal so ein Extraspiel gegeneinander hatten. Aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, die Liga war ein bisschen kompakter. Es waren nicht so viele Mannschaften. Und es ging auch darum, dass natürlich Spieler, gerade so die Top-Spieler, die Nationalmannschaftsspieler, dass die dann auch nochmal ein bisschen Erfahrung sammeln. Vielleicht wäre das ein Gedanke im Falle, dass den Spielerinnen das Programm zu kurz ist, aber das ist ja relativ unwahrscheinlich. Ich habe die Master Round nie gemocht, insofern, das ist jetzt wirklich keine Werbung für diesen Modus. Nur so ein Gedankenspiel. Und ich glaube, was wir uns natürlich anschauen können, wir haben ja vorhin über Hamburger Wein gesprochen, oder?
Hamburger Wein haben wir es genannt, ja genau. Also du spielst auf Ina Jensen, glaube ich, an, die tatsächlich momentan geteilte Topscorerin ist in der Damen-Bundesliga und mit 16 Punkten gemeinsam mit Vanessa Weikum von Weißenfels an der Spitze der Scorer-Tabelle steht. Ich glaube, du hast vorhin gesagt, sie erlebt ihren dritten Frühling. Ich bin mir da gar nicht so sicher, weil dieses mit dem dritten Frühling oder zweiten Frühling oder was auch immer, das setzt ja so ein bisschen voraus, dass zwischendurch auch mal ein Herbst da war oder so. Und ein gewisses Tal durchschritten wurde. Und ich finde, der Vergleich mit dem guten alten Wein, der einfach immer besser wird, je älter er wird, der passt tatsächlich eher, weil ich das Gefühl habe, dass Ina einfach seit Jahren immer besser wird. Und bin gespannt, ob sie noch bis 40 spielt und ob sie dann vielleicht mal eine 100-Punkte-Saison auflegt oder so. Da bin ich sehr gespannt, wo die Reise noch hingehen wird.
Das mit dem alten Wein, das hast du gesagt, ne? Das musst du dir jetzt selbst in Hamburg ausbaden, aber das überlasse
mit ich. Mit dem alternden Wein. Okay, und damit wären wir durch für heute mit unseren News und gehen rüber in unser erstes Thema der Woche. Und zwar, unser erstes Thema diese Woche sind, man kann es Motzereien nennen, man kann es auch konstruktives Feedback nennen. Und zwar haben Jan und ich mal ein bisschen die Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt, wir sind ja größtenteils relativ positiv unterwegs in diesem Podcast und reden viel über Dinge, die uns gefallen. Heute sprechen wir mal so ein paar Sachen an, die uns nicht gefallen. Und insbesondere über die erste dieser Sachen kann ich mich wirklich irrational dolle aufregen, weil ich glaube, seit 8 Jahren oder sowas in der Richtung weiß ich nicht, warum es so ist, und warte jede Saison wieder drauf, dass es passiert, damit ich mich wieder drüber aufregen kann. Und Anfang Oktober ist es tatsächlich passiert, beziehungsweise Ende September. Und zwar gab es die ersten Unentschieden in den deutschen Top-Ligen. Nämlich hat Wernigerode am 1.10. gegen München 5-5 gespielt. Das war die erste Bundesliga. Und in den diversen zweiten Bundesligen der Herren gab es auch zwei Unentschieden, nämlich Frankfurt gegen Calw am 30.09. und Halle gegen Döbeln am 30.09. Da sind beide Spiele 4-4 ausgegangen. Und ich verstehe nicht, Jan, warum wir in der deutschen Bundesliga Unentschieden haben. Also ich verstehe den gesamten Modus nicht zwischen... Ich finde, es gibt zwei, lass mich kurz ausreden, du kannst gleich. Ich finde, es gibt zwei Absolutismen. Das eine ist, wir machen das wie im Fußball und Unentschieden ist für uns okay. Und wenn es nach dem Spiel unentschieden steht, dann ist es unentschieden und beide bekommen einen Punkt. Oder du gehst in die andere Richtung, so wie es in der NBA ist oder im Eishockey in Amerika oder was weiß ich wo, und sagst, es gibt keine Unentschieden. Wir spielen das Spiel immer zu Ende. Nach einem Unentschieden kriegt jeder einen Punkt und am Ende kann man sich den einen Extrapunkt holen. Und wir haben in Deutschland irgendwie diese merkwürdige Zwischenlösung, wo es dann einfach nach der Verlängerung das Spiel vorbei ist. Alle Zuschauer und Spieler wundern sich, warum man jetzt gerade noch 10 Minuten Floorball gespielt hat. Und alle denken, oh, jetzt wäre ja eigentlich Zeit für ein geiles Penalty-Schießen, aber das gibt's nicht und man geht nach Hause.
Ja, du hast natürlich recht, gerade in dieser Zerrissenheit, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne? Also entweder wir machen bei Unentschieden Schluss, weil Unentschieden ist eine coole Sache, beide Mannschaften waren ungefähr gleich gut und dann ist es auch gut so. Oder wir wollen unbedingt Sieger haben, dann legen wir halt eine Verlängerung nach und dann gegebenenfalls ein schnelles Penalty-Schießen. Ich würde tatsächlich aber vor dem Penalty-Schießen noch für was ganz anderes plädieren. Und zwar bin ich ein sehr, sehr großer Freund des 3 gegen 3s in der NHL. Und ich finde das sensationell, wenn ein Spiel 4-4 ausgeht und plötzlich spielen 3 gegen 3 Großfeld gegeneinander. Weil das ist tatsächlich russisch Roulette. Also das würde mir wirklich leid tun, dass ich das verpasst habe, mal mitspielen zu dürfen. Und danach kannst du meinetwegen gerne nochmal Penalties nachlegen. Was du, glaube ich, nicht machen kannst, ist, ich glaube, so wie in der NBA, dass du dann sagst, okay, ich lege jetzt Verlängerung 1 und Verlängerung 2 und Verlängerung 3 nach. Du wirst schon relativ schnell zum Schluss kommen müssen, weil sonst kommt der Hallenmeister aus der Monumentenstraße und bringt ein kleines Springmesser mit und sagt, ab jetzt sind alle raus aus der Halle, ich will Feierabend machen.
Ja, also das mag sein. Den Modus mit den 3 gegen 3 aus der NHL finde ich auch super gut. Mir ist auch tatsächlich der Modus völlig egal. Also von mir aus ist es okay, wenn man sagt, wir machen jetzt unentschieden und danach ist Schluss. Und für mich ist auch okay, wenn man sagt, wir machen irgendeinen ganz, ganz wilden Modus und am Ende würfeln wir den Sieger aus. Das ist für mich auch in Ordnung. Was ich auch cool finde, ist so eine charmante Lösung. Ich glaube, das gab es in Finnland zwischenzeitlich. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Das war dieses Penalty-Schießen Sudden Death. Also es gab 10 Minuten Verlängerung und dann gab es nicht das klassische Penalty-Schießen mit 5 Schützen pro Seite und nach den 5 Schützen gibt es dann quasi jeweils einen Schützen, bis einer gewonnen hat, sondern das war eben direkt so. Also es gab 2 Penalty-Schützen und sobald einer getroffen hat und der andere nicht, war das Spiel vorbei, das Team hat gewonnen. Dann hattest du halt von Anfang an nochmal richtig, richtig krasse Stimmung und Spannung drin im Penalty-Schießen. Aber ich verstehe, wie gesagt, einfach diese Regelung nicht, dass man sich denkt, naja gut, eigentlich wollen wir kein Unentschieden, weil eigentlich hätten wir schon ganz gerne einen Sieger, der am Ende aus dem Spiel rausgeht, aber boah, es hat so lange gedauert, jetzt haben wir auch keine Lust mehr, jetzt können wir doch nach Hause gehen. Und also es würde auch ein bisschen die Tabelle entzerren, weil immer wenn ich auf die Tabelle in deutschen Bundesligen kriege ich so ein bisschen Augenkrebs, weil da steht dann eine Spalte Spiele, dann steht da Siege, dann steht da Unentschieden, dann Niederlagen, dann Sudden Death Siege, dann Sudden Death Niederlagen. Ich glaube, wenn man entweder die Sudden Death Geschichten oder das Unentschieden rausschmeißen würde, würde das zumindest auch die Tabelle ein bisschen ansehen.
Was war ein sensationeller Übergang zum nächsten Punkt?
Warte, ich hab noch einen. Bevor das jetzt überall in Deutschland umgesetzt wird, mir ist schon bewusst, dass das teilweise auf Regionalliga-Niveau und bei Jugendspieltagen und so absolut Sinn macht. Also dass man sagt, gut, wir machen jetzt nochmal irgendwie an Kleinfeldspieltag 5 Minuten Verlängerung dran, aber nach der Verlängerung ist Schluss, weil dann müssen wir ins nächste Spiel gehen, weil wir haben irgendwie 6 Spieler an einem Tag, die wir über die Bühne bringen müssen. Das ist mir bewusst. Also das ist jetzt wirklich nur eine Geschichte, die ich mir für die ersten Bundesligen und zweiten Bundesligen, also alle, die von mir aus auch schon für Regionalligen, Großfeld, aber eben für die größeren Wettbewerbe wünschen würde und wo ich auch glaube, dass man sich absolut nichts damit kaputt macht und es ist eine Änderung, die würden alle cool finden. Aber vielleicht bin ich da ja auch allein auf weiter Flur mit dem Gedanken. Ich würde mich über Rückmeldungen freuen und möchte gleichzeitig schon mal an Floorball Deutschland appellieren, das zur nächsten Saison anzupassen, weil ich wirklich keine Unentschieden mehr sehen will im deutschen Floorball.
Ich hätte ja deinen Übergang deshalb gelobt, weil unser nächster Punkt bezieht sich auf den Saisonmanager. Und wenn ich auf meinen Saisonmanager schaue, sehe ich, dass der UHC Sparkasse Weißenfels 8 Spiele gespielt hat, davon 6 Siege, 0 Unentschieden und 0 Niederlagen. Was praktisch eine magische Bilanz ist, aus 8 Spielen 6 Siege und nichts weiteres zu holen, weil natürlich die Niederlagen nach Verlängerung oder sie nach Verlängerung verloren gehen. Jedenfalls ist das die Intro zum zweiten Punkt und der betrifft den Saisonmanager. Und auch da darfst du vorlegen.
Okay, das mache ich gerne. Ihr habt es gerade schon rausgehört, wir möchten uns gerne auch ein bisschen über den Saisonmanager aufregen, beziehungsweise konstruktives Feedback geben, je nachdem, wie ihr das möchtet. Dazu gibt es einen kleinen Disclaimer vorweg. Ich bin der Meinung, dass es im deutschen Floorball, das ist eigentlich immer so in diesen kleinen Sportarten, sehr, sehr viele Doppelfunktionen gibt, die so ein bisschen Geschmäckle haben. Deshalb möchten wir einer direkt vorweggreifen. Unser lieber Produzent Pascal ist eine der Personen, die sehr, sehr viel am und mit dem Saisonmanager arbeitet. Deshalb geht die Kritik zwangsläufig auch ein bisschen in seine Richtung. Wir haben uns mit Absicht nicht groß mit ihm ausgetauscht, wie denn eigentlich momentan die Situation ist mit dem Saisonmanager, wie die Weiterentwicklung ist und so. Haben ihn da quasi komplett ausgeklammert. Er kann das Ding hier jetzt quasi hochladen am Ende, aber mehr hat er mit diesem Thema nicht zu tun. Und wir, also Jan und ich, bewerten das jetzt quasi als neutrale Zuschauer und neutrale Anwender des Saisonmanagers. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, letzte Saison, Anfang letzter Saison ist der Saisonmanager ja neu aufgesetzt worden. Das war eine relativ schwere Geburt. Das Ding ist ja gerade noch rechtzeitig gekommen, damit die Saison überhaupt über die Bühne gehen konnte. Ich glaube, gerade mit Lizenzierungen und so gab es da am Anfang Probleme. Aber hat dann ja alles geklappt. Und als dann irgendwann alles so nach und nach funktioniert hat, seitdem habe ich eigentlich das Gefühl, dass wir da ein ziemlich cooles Produkt haben, was aber noch mehr oder weniger in den Startlöchern steht. Also wo man jetzt eigentlich nach und nach weiter dran arbeiten könnte und was dann wirklich, wirklich eine coole Geschichte werden könnte. Gerade wenn man das vergleicht mit, also wer sich Lust hat, einen Spaß zu machen, kann ja mal kurz gucken, wer sind eigentlich so die besten Scorer im deutschen Floorball gerade in den Bundesligen und wer sind eigentlich gerade so die besten Scorer in den Schweizer Bundesliga, in den Schweizer ersten Ligen, also in den Luppels. Und es ist ein ziemlicher Krampf, sich in der Schweiz durch die Statistiken zu fühlen. Also im Vergleich dazu haben wir hier tatsächlich was richtig, richtig Cooles am Start, finde ich. Aber mich nervt so ein bisschen, dass es eben an den Start gebracht wurde. Und wie gesagt, ich kenne die Gründe nicht. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Geld am Ende eine Rolle spielt oder Kapazitäten oder Manpower oder ob es auch Absicht ist. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich würde mir wünschen, dass weiter aktiv am Saisonmanager gearbeitet wird und der nach und nach einfach besser wird. Weil dann könnte das Ding richtig, richtig cool sein.
Ja, man darf ja nicht vergessen, dass der Saisonmanager vermutlich auch so die, wie sagen, Cash-Cow, aber im Grunde der digitale Magnet für alle möglichen Internetnutzer für Floorball Deutschland ist. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, als wir die neue Website analysiert haben, dass es da halt dieses große Problem gibt, dass der Saisonmanager von der Website entkoppelt ist und eigentlich die Plattform, auf der die Leute am aktivsten sind, im Grunde nicht bespielt werden kann mit spannenderen Inhalten. Also diese Vorstellung, man hat so eine schöne Plattform, wo einerseits der Verband lebt, aber wo auch die Ligen dann tatsächlich schön aufgearbeitet werden mit Videomaterial, mit Bildern und dann gleichzeitig aber auch eben mit diesem statistischen Background. Ich meine, das haben wir nicht und das wäre natürlich etwas, wo wir natürlich verwöhnt sind, wenn man sich anschaut, wie so professionelle Ligen in anderen Sportarten aussehen. Aber leider ist das halt ein wichtiges Tool, um halt die Sportart zu kommunizieren und die Community aktiv zu halten.
Ja, und also wer jetzt das Gefühl hat, wir haben noch nicht konstruktiv genug gemotzt und kritisiert, das kann ich verstehen. Das holen wir jetzt noch kurz nach. Also es gibt wirklich Dinge, die aus meiner Sicht gefixt werden müssten. Das wäre zum einen die mobile Ansicht. Und zwar ist es so, ich bin auch relativ viel am Laptop am Saisonmanager unterwegs und damit ist alles gut. Aber sobald man irgendwie mit iPad oder mit Handy oder so unterwegs ist und sich da den Saisonmanager anguckt, sind gerade die Tabellen halt ein ziemlicher Krampf. Weil man nur sehen kann, Mannschaft, Spiele, Punkte. Und alles dazwischen geht halt komplett unter. Und es ist auch egal, wie viel Platz man auf der mobilen Ansicht hat. Also mein iPad, wo super viel Platz drauf ist, da ist dann in der Mitte ein leerer weißer Balken, wo nichts angezeigt ist, was Platz haben könnte. Ich bin jetzt kein Programmierer oder so, ich gehe davon aus, dass es dafür technische Gründe gibt, aber ich würde auch hoffen, dass diese Geschichten lösbar sind und dass man das besser gestalten könnte. Die zweite Geschichte, die mich sehr nervt, gerade als Floorball-Aficionado, der gerne ein bisschen tiefere Informationen auch mal rausziehen würde, ist, wenn man jetzt am Desktop ist und sich dann die Tabelle vom Saisonmanager anguckt, die ich auch sehr cool finde. Wie gesagt, ich finde das Ding insgesamt ziemlich gut. Dann kann man auf die verschiedenen Vereine klicken. Und wenn ich dann einfach mir die Tabelle der ersten Bundesliga Herren aufmache, dann steht ganz oben Weißenfels, dann klicke ich drauf und dann steht da Teamworks, Ausrufezeichen. Und ich glaube, hier soll so eine Seite hinkommen, die alle Informationen zu dem Team zusammenfassen würde. Also so stelle ich mir das zumindest vor, dass man einmal alle Partien von dem Team in der Saison untereinander abgebildet hat und vielleicht auch irgendwie die Top-10-Scorer oder sowas aus dem Team. Sowas würde ich richtig, richtig cool finden, gerade auch für solche Sachen wie diesen Podcast, um einfach mal zu schauen, gegen wen haben die eigentlich schon gespielt, wie vergleichbar ist das eigentlich alles? Steht Bonn momentan auf Platz 3, weil sie nur gegen die schlechten Teams in der Liga gespielt haben oder haben die vielleicht 5 Favoriten weggehauen? Das muss ich mir halt alles super kleinteilig zusammensuchen und ich glaube, das könnte man deutlich geiler lösen. Und diese Teamwork-Seite ist eben tatsächlich auch, ich glaube, seit Anfang letzter Saison so und wurde seitdem nicht angefasst. Und die dritte Sache, die mich fast am meisten nervt, ist, dass der Umschwung von der Saison 2022-23 auf jetzt 23-24 offenbar irgendwie die letzte Saison völlig gekillt hat. Also ich kenne absolut keine Möglichkeit, wie ich irgendwie an die Archivdaten von letzter Saison rankommen könnte. Ich könnte wahrscheinlich Pascal schreiben und ihm sagen, er soll mir mal seine Excel-Übersicht schicken oder so, weil er halt Zugriff aufs Backend vom Saisonmanager hat. Das würde vielleicht gehen, aber als einfacher User kann ich mir überhaupt nicht mehr angucken, was letzte Saison los war. Also nur als Beispiel, ich hatte zwischenzeitlich mal das Gefühl, dass Flo Weißkirchen diese Saison einen deutlich niedrigeren Punkteschnitt hat als letzte Saison. Bin ich mir aber nicht sicher, kann ich nicht nachgucken, weil ich gar nicht mehr sehen kann, wie viel er letzte Saison gescored hat. Also das sind halt alles so Kleinigkeiten, wo ich das Gefühl habe, wenn man da einfach nach und nach weiter dran arbeiten könnte oder in den letzten 12 Monaten weitergearbeitet hätte, dann würde ich vermuten, dass wir ein bisschen weiter wären und dass es tatsächlich ein richtig cooles Produkt sein könnte und noch cooler werden würde. Aber irgendwie ist es Stillstand. Finde ich schade.
Ich lege meinen Klassiker nach Twitter-Statistik. Ich weiß, da verdrehen jetzt wahrscheinlich dieses Programm hier in die Augen, weil das wahrscheinlich so ein kleines Biest für sich ist. Aber ich halte das für ein wirklich, wirklich wichtiges Statistikelement, das fehlt. Und Twitter spielen eine extrem wichtige Rolle, nicht nur innerhalb der Mannschaften, sondern einfach auch im Rahmen dieser Geschichtenerzählung. Und ich finde es schade, dass man sie so vernachlässigt. Und es wäre ein leichtes, noch eine Person neben dem Schiedsgericht sitzen zu haben, die einfach nur eine kleine Strichliste führt und sagt, Schuss, Schuss aufs Tor, nein, Schuss, Schuss aufs Tor, nein, hier Tor. Und am Ende habe ich zwei Zahlen, die ich aufs Blatt lege und ich kann den Torhütern eine statistische Wertung geben. Und ich habe daran erinnert, es werden wahrscheinlich 20 Jahre her sein, als in Tschechien die erste Saisonmanager eingeführt wurde und diese digitale Aufnahme der Torhüterstatistik hat es damals schon gegeben. Das war vor Merkel, sage ich nur.
Ja. Ja, ist natürlich, also ist logistisch ein bisschen schwierigeres Thema, weil wie du schon sagtest, du brauchst eben eine extra Person, die irgendwie die Statistik führt. Aber genau, auch in der Hinsicht würde ich mir wünschen, dass der Saisonmanager weiterentwickelt wird. Und dann kommen wir zum dritten und letzten Thema unserer Motzereien. Das dritte ist nicht ganz so ernst gemeint, sondern ist so mit so einem kleinen Augenzwinkern versehen. Aber wir hätten gerne mehr Spielkram im deutschen Floorball.
Ja, und zwar hat uns Nils Hofferberg geschrieben, hat uns zwei schöne Ideen zugespielt für die nächsten Podcast. Wir fangen mal mit dem Thema 1 an. Und zwar hat er sich beschwert, dass es doch so schade ist, dass es früher mal diese Floorball League gegeben hat. Das war so ein Computerspiel. Das war irgendwann ziemlich eckig, aber so am Anfang war das schon sensationell, dass man Floorball zocken konnte. Das ist dann irgendwann untergegangen und es wurde nicht mehr weiterentwickelt. Es gab dann wiederum so eine Renaissance, als die Produzenten sich gemeldet haben, dass sie das gerne doch wieder beleben würden. Das war dann aber nur ein kurzer Spaß, weil danach nichts mehr kam. Und wir haben mit Tillmann uns erinnern wollen, dass es ja auch in Deutschland sogar so eine Art Fantasy-Floorball gab, als der Kollege Eugen aus Bonn so ein Floorball-Manager-Spiel aufgesetzt hat. Da konnte man so seine eigenen Spieler kaufen und einsetzen. Die haben dann Punkte gesammelt, wenn sie Tor oder Vorlage gemacht haben. Und eigentlich ist es schade, dass es nichts dergleichen mehr gibt. Das ist es würde ja theoretisch reichen, ist ja heutzutage viel, viel einfacher umzusetzen, so eine kleine App, mit der man, entweder man hat so ein 8-Bit-Spiel, wo man so seine Kollegen von links nach rechts manövriert, oder man hat dann halt so ein Manager-Spielchen, wo man Punkte sammelt mit den Spielern, die man einsetzt. Also so ein Gedankenspiel für irgendwelche tüchtigen IT-Künstler da draußen. Meiner Meinung nach wäre das sogar eine ziemlich, ziemlich tolle Plattform für mögliche Sponsoren und für Leute, die irgendwie in die Sportart eingreifen wollen mit irgendwelchen Werbekampagnen oder Botschaften oder was auch immer. Das wäre, glaube ich, schon ein nettes Spielzeug.
Mm-hmm. Ja, und gerade das mit der Fantasy Floorball Liga, ich bin mir gar nicht sicher, ob sowas nicht vielleicht einigermaßen einfach umsetzbar ist. Ich muss zugeben, dass ich in den ganzen Fantasy-Football und Communio-Geschichten und so nicht super tief drin bin. Ich habe das früher immer mal gespielt, aber bin da jetzt ein paar Jahre raus. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es auf den gängigen Seiten vielleicht auch so Baukastensysteme gibt oder so, wo man seine eigenen Spieler und seine eigenen Ligen anlegen kann. Bin ich mir gar nicht sicher. Aber ich würde es richtig, richtig cool finden. Beziehungsweise, ich finde, wir sind mittlerweile auf einem Level, wo man fast sagen kann, ist schade, dass wir sowas nicht haben. Deshalb auch hier, kleine Motzerei. Aber ich würde es richtig, richtig cool finden, wenn es einfach jemanden geben würde, der das angeht. Falls es da schon so vorgefertigte Ligen oder sowas gibt oder so Ligenkonstrukte, dann ist es ja gar nicht unendlich viel Arbeit. Also man würde es natürlich nicht wie irgendwie, es läuft ja häufig nach irgendwie auch Noten oder sowas in der Richtung, so kompliziert muss man es ja am Anfang gar nicht machen. Dann ist auch die Frage, wer gibt Noten und ist das objektiv und so. Sondern man geht einfach strikt nach Scorerwerten. Jeder kriegt irgendwie, weiß ich nicht, 4 Verteidiger, 6 Angreifer, 2 Torhüter oder so. Gut, Torhüter muss man vielleicht rausnehmen, weil wir haben keine Statistiken, aber anderes Thema.
Also wieder.
aber ich weiß gar nicht, ob das so wahnsinnig kompliziert wäre. Dann gibt man allen irgendwie willkürlichen Geldwert von 1 Euro bis 10 Euro oder so, je nachdem, wie die gepunktet haben letztes Jahr. Dann hast du 20 Euro am Anfang, kannst dir dein Team zusammen kaufen. Weiß ich nicht. Also, falls es da solche Baukastensysteme gibt oder so, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so kompliziert umzusetzen ist. Je länger ich drüber laber, desto eher habe ich das Gefühl, dass ich mich vielleicht auch in den nächsten paar Tagen mal auf so eine Seite verirren werde und mal schauen werde, was da eigentlich geht. Das ist jetzt aber keine Ankündigung, dass es da ein Konterpass Fantasy Flowball Spiel geben wird oder so. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es aus der Community jemand gibt, der da Bock drauf hat und das ganze Thema mal angeht.
Wir stellen es uns natürlich auch sehr einfach vor. Ich kann mich erinnern, immer wenn wir unsere erste Firma hatten mit meinem Kollegen Marek Brinzel, hat er sich um die Websites gekümmert, noch auf einer sehr basalen Ebene. Und ich meinte zu ihm, du hau doch mal hier so ein Bild rein und mach mal hier so einen Link und mach mal so ein, und ich hatte immer die Vorstellung, es funktioniert mit so Drag and Drop, und dann wurde das so ein beflügelter Begriff, immer wenn jemand gesagt hat, du mach mal hier so Drag and Drop, das ist ja, kann ja nicht so schwierig sein, und ich glaube, das ist auch unsere Vorstellung davon, ja, mach mal so eine App, das kann ja nicht so schwierig sein.
Das mag sein, das ist natürlich für mich immer sehr, sehr einfach, weil ich von all diesen Themen, die Informatik und so weiter betreffen, bin ich halt wirklich ganz, ganz, ganz weit weg. Von daher kann ich das einfach immer mit Fug und Recht behaupten und sagen, das ist doch nicht schwierig, mach doch mal. Und dann muss mich erstmal jemand hier etwa eines Besseren belehren, warum das nämlich nicht so einfach ist. Und bis dahin habe ich einfach recht. Okay. Das wäre unser erstes Thema für diese Woche, was einigermaßen motzig daherkam. Und weil es so ein bisschen meckerig und motzig war, kommen wir zum zweiten Thema der Woche, was sehr, sehr klein ist und eigentlich in erster Linie lustig gemeint ist. Und zwar hat das die Überschrift Trivia von Jan.
Ja, es sind tatsächlich total überflüssige Gedanken, aber sie kamen mir in den letzten Wochen in Augenblicken, wo ich nicht verstanden habe, warum. Der erste Gedanke kam heute früh, und zwar sah ich ein Intro für die Foo Fighters, die gerade beim Saturday Night Live hatten, also diese Intro, wie man immer in diese Sendung einspielt. Und was mir einfiel, ich habe noch nie drüber nachgedacht, ob die Floor Fighters in der Entstehung dieses Namens irgendetwas mit den Foo Fighters zu tun haben. Weil es ist ja schon so ein bisschen random, diese Kombination mit Floor Fighters. Wie kommst du irgendwie auf diese Idee? Und dann plötzlich ging eine Glühbirne rauf. Also offensichtlich ist hier irgendwie jemand ein Rock-Fan in Chemnitz. Weiß ich nicht, stelle ich in den Raum. Sehr, sehr gerne Feedback geben, ob es irgendwie irgendwelche Zusammenhänge gab. Also einfach so ein L und ein R rausnehmen und schon hast du eine geile Rockband. Also das war ein Gedanke, den ich hatte. Das zweite Thema hängt mit dem TSV Rangsdorf zusammen. Kennt vielleicht jetzt nicht jeder in jeder Ecke Deutschlands, ist ein regionaler Verein in der Nähe von Berlin. Ich durfte da jetzt in meiner neuen Karriere in den regionalen Gefilden einmal die Stadt, das Dorf, die Gemeinde besuchen. Und ich erinnerte mich daran, dass dieser Verein bzw. seine Floorball-Abteilung hat ein ganz spezielles Logo. Und zwar ein relativ minimalistisches, ausgeschrieben TSV Rangsdorf Floorball. Und einfach nur so ein schwarzer Schriftzug. Und der Begriff Floorball ist rot unterstrichen. Und ich habe mich immer gefragt, wie kommt man auf die Idee, dass man einfach so einen schwarzen Schriftzug hat und dann unterstreicht man irgendwie rot einen von den Wörtern. Das ergibt doch keinen Sinn. Und dann ist mir eingefallen, ich vermute, dass die Entstehungsgeschichte die ist, dass irgendwann 2001 oder 1997 oder wann auch immer jemand ein Logo zuarbeiten musste. Eine andere Person hat Word aufgemacht, hat TSV Rangsdorf Floorball reingeschrieben und die Autokorrektur hat Floorball rot unterstrichen. Und diese Person wusste nicht, wie man das deaktiviert. Das Ding wurde irgendwie als Screenshot abgespeichert und dann eingereicht. Das heißt, meine Hypothese ist, das war ein Versehen und irgendwann wurde das aber übernommen und dann wurde damit weitergearbeitet. Also, Aufruf nach Rangsdorf. Kann es sein, dass dieser rote Unterstrich tatsächlich als eine Word-Korrektur entstand? Also, weiß ich nicht. Frage ich nur. Würde ich gerne herausfinden.
Origin Story, Vereinsname, Vereinslogo, TSV Rangsdorf.
Absolut. Und der dritte Punkt, den hatte ich entdeckt, als wir einen Post der Eagles Dresden kommentiert hatten. Und zwar wollten wir wissen, ob dieser Igel, ich glaube, es ist eins der dominantesten Maskottchen, die man so im deutschen Floorball hat, weil ich glaube, sonst, was gibt's noch? Die Piranhas, was gibt's noch in der ersten Liga?
Gut. Es gibt ja auch wirklich wenig andere Vereine, wo man sich so sehr über die Schreibweise des Vereinsmaskottchens Gedanken machen kann, wie bei den deutsch geschriebenen Eagles Dresden,
muss man
dazu sagen. Das führt, glaube ich, allein deshalb.
Also wenn das Viech schon dafür verantwortlich ist, dass dieser Name einfach solche Aggressionen bundesweit verursacht, dann hat es wirklich einen coolen Namen verdient. Also dieser Igel, dieser Spitznasige. Und ich habe in Dresden nachgefragt und tatsächlich kam die offizielle Antwort, dieser Igel hat keinen Namen. Also dieses Maskottchen, dieses Tierchen ist tatsächlich namenslos und ich finde, das bringt Pech und dann passiert es immer wieder, dass man schön in die Saison startet und dann stürzt man wieder ab. Und um diesen Fluch zu brechen, finde ich, braucht der Igel aus Dresden einen Namen und deshalb starten wir eine Umfrage. Und zwar könnt ihr dann tatsächlich an dem Tag, an dem wir diesen Podcast veröffentlichen, in unsere Story gehen und mal eure Vorschläge einwerfen, wie der Dresdner ihr Igel zu heißen hat. Und ich finde, wir werden dann mit Tillmann einfach den besten Namen raussuchen und ob man in Dresden will oder nicht, der wird dann auch dementsprechend genutzt und zugeteilt, weil das geht so nicht weiter.
Genau, ich finde auch, der wird dann einfach zugeteilt und dann ist das so. Dann muss der einfach bundesweit angewandt werden und irgendwann etabliert sich dann so ein bisschen von selbst. Das ist dann irgendwann Gewohnheitsrecht, dass der Igel den Namen
absolut
hat.
Absolut, aber ihr könnt beitragen. Also wir sind ergebnisoffen, gehen wir in diese Geschichte rein.
Und ihr werdet es schon gemerkt haben, sowohl für den TSV auf Rangsdorf als auch für die Eagles Dresden lohnt es sich nebenbei einmal bei Google die Bildsuche aufzumachen, weil das Ganze dann noch ein bisschen mehr wirkt. Das letzte Trivia-Thema ist uns tatsächlich erst vorhin gekommen, weil wir noch ein bisschen über die letzte oder was die vorletzte Folge gesprochen haben, nämlich über den FBC München, der sich ja umbenannt hat, aber noch auf der Suche nach einem Logo ist. Jan und ich haben ein bisschen gefachsimpelt, was denn eigentlich ein cooles Floorball-Logo sein könnte und haben uns direkt wieder sonst wo verrannt. Aber eine Sache ist uns aufgefallen, und zwar, dass eine blaue Welle mit einem Floorball im Namen oder im Logo absolut verboten ist. Und wer wissen möchte, warum, der kann sich einfach mal kurz die Logos aufmachen von den Floorfighters Chemnitz, von den Baltic Storms und von Rennsteig Avalanche. Und dann werdet ihr feststellen, die blaue Welle und der Floorball im Vereinslogo sind extrem beliebt. Sie muss allerdings von links nach rechts gehen. Wenn der FBC München sich sagt, wir machen eine Welle, die von rechts nach links geht, darauf könnte ich mich vielleicht noch einlassen.
Also nicht, dass wir da jetzt irgendwelche politischen Botschaften empfehlen und verstecken wollen. Aber tatsächlich in München besteht nämlich die Gefahr, dass da eine Welle auftauchen kann, weil es gibt ja in der Innenstadt diese Surfwelle, ne, auf diesen Fluss, der da
Isar
ist. Jedenfalls schlägt die da hoch und dann hängen da die ganzen Surfer rum. Also kommt nicht auf die dumme Idee, da irgendeine Welle reinzupflanzen. Ihr habt hier genug anderes Zeug, das ihr da symbolisch reinsetzen könnt. So ein Biermaßkrug mit alkoholfreiem Bier oder was weiß ich. Was gibt's da für Symbole?
Ja, ihr werdet schon was finden.
Deshalb eine Brezel.
Eine Brezel.
Oh, das wäre stark. Das wäre ein geiles Logo.
Einfach mit Brezen. Ja. Deshalb auch hier Aufruf an den FBC München, nicht die Welle im Logo vernutzen, sondern stattdessen die
Brezel. Leberkäsemmel.
Immer
wenn ich durch, das können unsere Jungs im Verein bestätigen, immer wenn wir durch München gefahren sind, also Richtung Kaufering, Jan hat sich immer Leberkäsemmel geholt. Mindestens einmal, zweimal auf dem Weg dorthin und dann nochmal dieselbe Runde zurück. Also Leberkäse, ach komm, das passt. Das hat auch die Form. Das hat sowas, weißt du, du hast was Rundes, du hast dann so ein bisschen was Eckiges in der Mitte, dann kannst du über diesen Leberkäse-Batzen, kannst du da so ein bisschen diesen FBC München draufschreiben. Oh, ich setze mich da morgen ran. Ich schicke euch was,
Du kannst auch Floorball-Löcher in die runde Leberkäse.
Oh, da sind ja schon welche drin. Das kommt ja organisch praktisch. Oi, oi, oi. Du, die Idee habt ihr umsonst, ne? Könnt ihr alles nutzen. Kein Thema. Dürft ihr alles haben.
Ich bin gespannt, was du dann noch in den nächsten Tagen und Wochen bei Instagram so raushaust an Logo-Vorschlägen, Jan. Ich bin offen für Vorschläge. Ja. Okay, und damit sind wir am Ende unserer Oktoberfolge angelangt. Irgendwelche Worte zum Abschluss deinerseits, Jan?
Im Grunde nur, vielleicht ein Thema. Und zwar haben uns ein paar Anfragen erreicht. Und zwar, glaube ich, so in den vergangenen Monaten. Ich würde das so ein bisschen zusammenrechnen. Und zwar hatte mich jemand gefragt, ob man noch irgendwo unser Flowball-Buch erwerben kann. Das Buch, das wir damals mit Tom Nebel und mir, wir hatten ja damals im Meyer-Meyer-Verlag ein Buch, das Flowball hieß, veröffentlicht. Und das war relativ schnell vergriffen. Und damit es nicht zu kurz kommt, es wurde dann auch trotzdem nicht wieder aufgelegt. Und ich habe tatsächlich sogar bei verschiedenen Gelegenheiten die wenigen Exemplare, die ich hatte, irgendwann verliehen. Und mittlerweile bin sogar ich frei von diesem Buch. Deshalb würden wir einfach einen Aufruf machen. Solltet ihr der Meinung sein, dass Flowball wieder mal ein ordentliches Buch braucht, dann schreibt doch einfach dem Meyer und Meyer Verlag und fragt mal nach, warum es dieses Buch nicht mehr gibt. Seid euch sicher, dass wir motivieren euch nicht aus finanziellen Gründen, also die Tantiemen, die aus einem solchen Buchverkauf kommen, damit kann man relativ wenig finanzieren. Da reicht es, glaube ich, für sehr, sehr wenige Leberkässemmeln. Aber eher einfach darum, dass diejenigen von euch, die in Zukunft vielleicht ein bisschen Flowball-Literatur haben wollen, damit die sich auch was besorgen können. War eigentlich eine ganz hübsche Geschichte. Also, triggert die mal. Vielleicht kommen die auf die Idee, sowas neu aufzulegen.
Okay, ich habe nichts mehr. Das war unsere Oktoberfolge. Wir hören uns wieder am letzten Dienstag im November. Das ist der 28.11. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.